Martin?
Ja?
Weißt du, wie lange dieses Filmmagazin nicht geht?
Nicht so lange wie Killers of the Flower Moon?
Das stimmt, nicht 3,5 Stunden. Und das ist auch gut so.
Das ist richtig so. Das ist ein 3,5 Stunden Podcast, möchte glaube ich keiner haben.
Ja, gab es alles schon und es gibt auch Leute, die mögen das. Unsere Community.
Ja, aber Statistiken zeigen doch. Also wir sind ja auch analysegetrieben. Ne?
Ja, genau.
Wir wissen ja,
ja.
Ganz genau, ihr schaltet dort ab.
Ja genau, wir sind ja Datenjournalisten und wissen genau, wie lange es hat. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder das Filmmagazin eingeschaltet habt, egal wie ihr es macht, ob ihr uns hört, ob ihr uns schaut bei YouTube. Wir sitzen wieder in unserem alten Büro. Also
ganz verrückt, oder?
Ganz verrückt. Wir haben diese Folge nicht, also die letzten beiden Folgen nicht zusammen aufgezeichnet, sondern wir sitzen tatsächlich eine Woche später wieder hier, einfach weil wir uns wieder was vorgenommen haben, was wir heute Abend machen, was wir schauen.
Ja, und wir wollen uns einfach nicht bewegen, weißt du, wir wollen dann einfach kurz abbauen hier die Technik und dann einfach hier weiter auf dem Bildschirm starren.
Wir schauen heute wieder eine Serie weiter oder schauen eine Serie weiter. Ich würde fast sagen, die lohnt sich dann vielleicht sogar auch mal für ein eigenes Filmmagazin.
Richtig,
aber
richtig.
Dazu müssen wir erstmal zu Ende schauen. Deswegen sehen wir uns heute wieder. Aber egal, darum soll es heute nicht gehen. Heute geht es um Killers of the Flower Moon, den neuen Film von Martin Scorsese, der, ich weiß nicht, wie es in deiner Timeline war, aber mir kam er immer wieder unter, also die Werbekampagne für den Film, auch vor allem habe ich den Eindruck, auf Kanälen, die eher auf jüngeres Publikum abzielen oder so, sagen wir mal Publikum zwischen 30 und 40, da läuft die Marketingkampagne schon ordentlich. Aber nichtsdestotrotz, erstmal müssen wir kurz sagen, wer wir sind. Falls wir wieder jemanden dabei haben, was da vorkommt, der oder die neu ist bei uns im Podcast.
Korrekt. Und da müssen wir kurz mal klären, dass wir das Filmmagazin sind. Wir treffen uns einmal in der Woche, um über Film, Fernsehen und alles drumherum und dazwischen uns zu unterhalten. Was gibt es Neues aus der Welt des Films? Da geht es auch mal, wie jetzt heute, um was Aktuelles. Das kommt immer mal wieder vor. Gerade wenn sich so ein Film auch wie anbietet. Mhm. So ein großes Machwerk natürlich, da kann man natürlich viel drüber sprechen. Aber auch gerne mal Hintergründiges, was irgendwann mal vor ein paar Wochen passiert ist, oder einfach mal ganz generelle Fragen. Das soll es auf jeden Fall, nächste Woche ist es wahrscheinlich so weit, da werden wir uns mal ein Thema widmen, was ein Zuschauer- oder Zuhörervorschlag war.
Tease nicht zu viel.
Ich tease aber ein kleines bisschen zumindest, dass sich da jemand freuen kann. Aber es ist auch wirklich eine interessante Frage, die wir da mal nachgehen, die ein bisschen was mit der Produktion von Filmen zu tun hat, aber dazu in der nächsten Woche mehr. Deswegen, wir sind ein Filmpodcast, der die großen und kleinen Fragen stellt, würde ich mal so. Weiß ich mal so sagen. Und diese großen und kleinen Fragen, die könnt, wie gesagt, auch ihr stellen. Ne? Also ihr könnt uns ja auch jederzeit auf Instagram vor allen Dingen erreichen. Da gibt es viele Kontaktmöglichkeiten, besonders in den Kommentaren unter jedem Post. Oder ihr geht einfach auf unsere Webseite filmmagazin.audio. Dort sind wir auch natürlich immer aktuell mit den aktuellsten Folgen und auch in den Kommentaren, die lesen wir. Deswegen tut euch da keinen Zwang an, wenn ihr da selber Gedanken habt, Kritik oder Anmerkungen.
Genau, Killers of the Flower Moon. Wir starten einfach, du hast den Film gesehen. Ich muss sagen, ich habe den Film gar nicht gesehen. Du warst mal wieder im Kino. Erstmal vielleicht, wie war es denn?
Gut.
Das war unser Podcast. Schönen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem ebenso interessanten Thema. Ciao. Nee, worum geht's denn?
Es geht, das ist die Frage, ob du dich damit schon auskennst, Lukas, ob du da schon zahlreiche Podcasts selber vielleicht drüber gehört hast, Dokumentationen, Bücher gelesen hast. Es geht nämlich um die Osage-Morde, die zwischen 1910 und 1930 in den USA in Oklahoma passiert sind. Sag dir das schon irgendwas?
Ganz düster klingelt irgendwas, was mal in irgendeinem True-Crime-Podcast tatsächlich Thema gewesen sein könnte, aber ich kann damit gerade nichts verbinden, muss ich sagen.
Dann erzähle ich dir ein bisschen mal was. True Crime ist nämlich auch schon ein gutes Stichwort dann für den Film. Aber die Osage-Morde, das sind im Prinzip eine von einer Verbrecherbande, mehr oder weniger, obwohl die sind nicht direkte Verbrecherbande, sondern wirklich, also man muss vielleicht erst die Osage, was sind die Osage-Leute, das Osage-Volk, das sind also amerikanische Ureinwohner, die zu diesem Zeitpunkt zwischen 1910 und 1930 in einem Reservat in Oklahoma leben. Das ist dann auch ein von den Ureinwohnern eigens, also die können das auch selber dort Gesetze mehr oder weniger mit erlassen, nicht ganz. Die haben natürlich nicht die komplette Freiheit, aber das ist sozusagen von der US-Regierung ein ihm zugesprochenes Gebiet. Weil natürlich nach der Eroberung der USA wurden die Ureinwohner vertrieben, die vielen, vielen Stämme, und haben dann irgendwann sich kleine Reservate genommen oder haben welche bekommen. Und halt die Osage-Leute, die hatten halt in Oklahoma ein ungefähr 5700 Quadratkilometer großes Gebiet bekommen. Es war 1870. Und die mussten quasi wirklich flüchten aus ihrem eigentlichen angestammten Siedlungsgebiet und sind dann geflüchtet nach Oklahoma. War auch relativ billig, damit hat es tatsächlich so, der Hektar hat damals nur 1,90 Dollar gekostet. Also ein recht guter Deal gewesen. Und was da besonders interessant wird, ungefähr 20 Jahre später, nachdem die Osage-Leute dort sich eine neue Heimat aufgebaut haben, wird dort Öl entdeckt auf diesem Gebiet. Sehr, sehr viel Öl. Und das bedeutet im ersten Fakt natürlich erstmal, dass diese Osage-Leute, die natürlich dann dort dann die Ölbohrungen passieren, aber dann halt auf deren Grund und Boden. Das heißt, die kriegen eine Gebühr an jedem verkauften Barrel Öl, was dort verkauft wird. Und das ist natürlich gerade in dieser Hochphase, wo natürlich dann auch noch sehr viel Öl gefördert wurde und entdeckt wurde, war das sehr, sehr viel Geld. Mhm. Also die Osage-Leute sind wirklich da innerhalb von wenigen Jahren sehr, sehr reich geworden. Wenn man das heute umrechnet, haben die 1920 ungefähr pro Jahr, wenn man das nach die Inflation einberechnet, ist das im heutigen Dollar umrechnungswert, sind das 400 Millionen US-Dollar haben die pro Jahr bekommen an Gebühren für diese Öl, für dieses gefundene Öl. Und wo viel Geld im Spiel ist, da wächst natürlich auch die Missgunst. Ja. Weil das gönnt ihnen natürlich nicht jeder, weil ist natürlich aus der Sicht der weißen US-Bevölkerung ist natürlich das eigentlich das Schlimmste. Aber wie hat man jetzt die Leute schon vertrieben, hat ihnen quasi nur noch ein kleines Stück Land in den USA zugesteckt, wo die halbwegs leben können, und dann entdecken die da auf einmal Öl. Mhm. Das ist ja mal richtig gemein. Und das sind dann diese Osage-Morde, wo dann nach und nach beginnt, dass diese Leute oder viele Stammesmitglieder anfangen zu sterben, die halt dann Rechte an einigen Gebieten in diesem Hauptgebiet in Oklahoma besitzen. Und dann vor allen Dingen auch sich Leute, die weiße Bevölkerung, nicht nur anfängt, die Leute zu töten, sondern auch ganz viele Männer auf einmal Ureinwohner anfangen zu heiraten. Also es gibt auch ganz viele Heiraten zwischen den Osage-Frauen und den weißen US-Männern, die sich dort quasi dann einheiraten in diesen Stamm. Und dadurch dann halt auch, gerade wenn dann die Frau auf einmal ein, zwei Jahre später tot ist, dann fällt natürlich ein Erbrecht, fällt einem das natürlich auf den Mann zurück. Und so hat man dann das Recht über das Geld. Und was dann auch noch wichtig ist, weil die USA hat natürlich noch zahlreiche andere Wege gefunden, wie man den Leuten das Geld abknöpft, ist dann nämlich auch so, dass dann relativ schnell, nachdem dann dieses Öl entdeckt wurde, gab es dann auch so ein Gespräch, ja, weil die so viel Geld, können damit die Leute überhaupt umgehen? Weil das sind ja keine Leute wie wir. Mhm. Die können ja gar nicht so mit diesem Reichtum umgehen. Das heißt, denen wurde dann gesetzlich untersagt, dass sie einfach frei über ihr Geld verfügen können, sondern sie hatten dann einen Vormund. Also jeder Osage-Person hatte einen Vormund und konnte quasi nicht eigenständig über das Geld verfügen. Das gibt es auch mehrere Szenen im Film, wie er sagt, hier, ich brauche Geld für das und das, für Medikamente zum Beispiel, jegliche Art. Das muss erstmal der weiße Banker muss das erstmal bestimmen, ob das dann auch okay ist, dass du das Geld bekommst. So, das ist ungefähr die Zeitepoche, in der wir leben. Und die Hauptperson, gespielt von Leonardo DiCaprio, das ist Ernest Burkhardt, der kommt dann halt nach Oklahoma, in dieses Reservat. Der hat nämlich dort einen Onkel, gespielt von Robert De Niro, das ist Wilhelm Hale, der besitzt dort halt eine Viehzucht in diesem Oklahoma-Gebiet. Der ist auch schon sehr reich. Tatsächlich durch diese Viehzucht, aber er ist halt nicht so reich wie die Osage-Leute. Und der Wilhelm Hale, also Robert De Niro, fängt dann halt an, diese ganzen Morde zu orchestrieren und initiiert dann auch, dass dann Ernest eine Ureinwohnerin heiratet. Und das ist dann Molly, gespielt von Lily Gladstone, die dann die sozusagen auch hier auf dem Cover dann zu sehen ist. Sie ist dann mehr oder weniger das Herzstück. Das emotionale Herzstück des Films, wo man dann die Auswirkungen dieser Morde, weil viele Morde, die dort passieren in ihrer Familie ringsrum, ihre Schwestern, ihre Mutter, passieren halt um ihr dann rum, und an ihr ist sozusagen, sieht man dann die größten Auswirkungen dieser Morde. Genau. So viel zur Geschichte.
Okay. Und das erzählt man dann in 3,5 Stunden.
Richtig. Natürlich, weil man dann natürlich typisch für Martin Scorsese das lang und breit erklärt, das auch über viele, dann wirklich von 1910 bis 1930 größtenteils der Film auch spielt, also über einen langen Zeitraum, um das wirklich darzustellen, wie langsam und methodisch diese Morde und halt auch diese anderen Wege gehen, wie man Leute entmündigen kann, wie das funktionieren kann. Und dann ist halt vom ersten Kennenlernen zwischen Ernest und Molly bis hin zum letztendlichen Endpunkt das Ganze erzählt wird. Deswegen geht das Ganze 3,5 Stunden, wirklich, man braucht viel Sitzfleisch und dann, man kann auch schon wirklich sagen, das ist kein Film für jeden. Das ist kein Scorsese-Pleaser-Film.
Okay.
Der ist ganz bewusst auch langsam, ruhig und man könnte auch sagen, ganz bewusst langweilig erzählt. Es ist nämlich, man kann wirklich sagen, in der Spätphase, vielleicht ist es sogar der letzte Film von Martin Scorsese. Ich hoffe, dass er noch, er ist jetzt 80 Jahre alt, aber man weiß natürlich nie, aber er wirkt noch immer recht fit.
Nee, er wird jetzt, glaube ich, zwar.
Oder ich glaub,
er wird jetzt 81. Er wird jetzt 81, glaube ich, jetzt im November.
Ja. Genau, er wirkt noch recht fit in Interviews, im Kopf auf jeden Fall absolut. Ja. Körperlich eigentlich auch noch soweit. Deswegen, ich hoffe, er kann auch viele Filme machen, aber man weiß ja nie. Aber auf jeden Fall, er befindet sich in der Spätphase seines Schaffens.
Das kann man, glaube ich, so
relativ
sagen.
Relativ safe sagen. Ja. Er wird wahrscheinlich noch 40 Jahre leben. Und das hat sich schon bei The Irishman gezeigt, dass er Kriminalität, Gewalt, wofür er bekannt ist oder Geschichten über Gewalt und Kriminalität erzählt, das ist nicht mehr dieses Aufregende. Da war Wolf of Wall Street, glaube ich, das letzte Mal, dass er eskaliert ist, dass er einen Exzess gezeigt hat, wo er auch Figuren gezeichnet hat, die faszinierend sind. Also man fand ja den Wolf of Wall Street Hauptcharakter Jordan Belfort, auch wenn man ihn widerlich irgendwie fand oder verachtenswert, aber man fand ihn irgendwie schon toll, was da in Leonardo DiCaprio, oder man war halt irgendwie schon gebannt vor der Kamera, vor der Leinwand gesessen und das irgendwie schon sehr fasziniert verfolgt, wie er mit seinem Geld umgeht, mit seinem Reichtum, mit seiner Kriminalität, mit seinem wirklichen absoluten Exzess. Das ist ja irgendwo, da geht ja eine Faszination davon aus. Und das hat Killers of the Flower Moon, das hatte auch schon Irishman, hat das gar nicht mehr. Das ist auch ganz faszinierend, dass wirklich auch Leonardo DiCaprio und auch Robert De Niro beide diese Figuren absolut uncharismatisch spielen. Da ist nichts Gewieftes dran. Das ist einfach nur Opportunismus. Die machen es einfach nur, weil sie es können.
Also es ist jetzt nicht so, ich hatte beim Trailer tatsächlich auch so an die Rolle gedacht, die DiCaprio in Django Unchained spielt.
Auch das ist komplett was anderes, ja.
Okay.
Aber
ja.
Genau.
Weil
das
so
ist
die,
auch
Zeit, die Zeit matcht ja da, glaube ich, so, oder sag mal, vielleicht 30, 40 Jahre Unterschied oder so, aber so
von. Ungefähr. So hätte man es auch spielen können, sicherlich, aber das ist es auch gar nicht. Es ist nichts, was extrovertiert irgendwie wäre. Es gibt, glaube ich, nur eine Szene, wo DiCaprio auch mal kurz, wo es einen Streit gibt und wo er schreit, wo er so ein bisschen ausfällig wird, wo das kurzzeitig aufblitzt. Ansonsten ist das alles total unterwältigend gespielt. Wie gesagt, auch wirklich eigentlich schon bewusst langweilig, weil, glaube ich, Scorsese wirklich vielleicht dem satt geworden ist oder eher vielleicht auch die, natürlich, weil das dann gewisse Leute, die finden dann auch Gangster geil. Das ist natürlich auch, kann man fragen, kann er für der Film etwas oder nicht, aber wenn er in Goodfellas eine Figur zeigt, die schon immer kriminell werden wollte, einfach weil es cool ist, weil davon natürlich auch Prestige ausgeht. Wenn ich ein Mafiosi werde, das hat ja irgendwie auch was, da habe ich eine Stellung in der Gesellschaft. Das haben halt diese Filme gar nicht mehr. Oder auch ein Daniel Day-Lewis in Gangs of New York, der sich so in riesigen Reden quasi erklärt und man dann irgendwie auch gebannt vor der Leinwand ist, das hat dieser Film wirklich gar nicht mehr. Da gibt es auch ganz viele Szenen, dass die auch fast schon, also gerade die Beziehung zwischen Leonardo DiCaprio und Robert De Niro im Killers of the Flower Moon, die hat total einen Lehrer-Schüler-Vibe, dass Robert De Niro immer auch ihn nicht ernst nimmt, seinen Neffen. Oder die Figur nimmt seinen Neffen nicht wirklich ernst und dann immer auch wie mit einem Kind mit ihm spricht, wenn er irgendeinen Fehler gemacht hat, wenn er irgendwas nicht richtig verstanden hat. Es gibt dann auch eine Szene, wo dann Ernest, also die DiCaprio, einen Fehler macht in seinem Kriminalitätsplot und er und De Niro ihn dann wie in der Schule mit einem Holzstock verprügelt auf dem Po.
Ja.
Das wirklich macht. Also da musste ich dann auch wirklich so bücken und dann wird er wie man damals in der Schule verprügelt wurde in den Jahrzehnten und Jahrhunderten, passiert das, und glaube ich, ist auch mal eine gute Darstellung dafür. Und es gibt auch so eine Szene später, wo DiCaprio ihm in Plot erzählt wird, was er machen muss, damit etwas passiert, und er versteht es einfach nicht. Also wen soll ich jetzt fragen? Den kenne ich gar nicht. Wie muss ich das machen? Also er ist einfach nicht der gewitzte Mastermind oder selbst der nicht mal Pläne von Masterminds versteht und die ausführen kann, der jetzt ein krasser Auftragskiller wäre oder so. Auch gar nicht das. Deswegen, er ist eigentlich oder beide Figuren sind eigentlich absolut erbärmlich in dem, was sie machen. Und deswegen ist das schon mal einerseits interessant, dass hier die Gewalt und Kriminalität jegliche Faszination verloren hat.
Ist es vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, so eine entzauberte Darstellung von dem, was ja oftmals von so bösen Typen, die diese Dinge eben tun, ne? Gerade jetzt in dem Beispiel unterdrückten indigenen Menschen gegenüber, dass man denkt, eigentlich, also wenn man dann so ein böses Mastermind dagegenüber setzt und immer so tut, als wären das die großen bösen, aber ganz, ganz intelligenten Männer gewesen und so, damit adelt man die ja eigentlich. Und dabei zeigt sich vielleicht da ja auch ganz gut, zumindest lese ich das aus deiner Beschreibung, dass das gar nicht, sondern das waren einfach die Privilegien als weiße Dudes. Ja. Und es hatte nichts mit ihrem irgendwie Können oder so zu tun.
Da waren natürlich viele neben diesen beiden Hauptpersonen natürlich noch weitere Leute beteiligt, damit das alles so möglich war. Aber natürlich, wie du sagst, absolut auch Privilegien, weil halt auch diese Morde jahrelang von der Polizei nicht untersucht wurden, weil es waren eben indigene Leute natürlich, weil die natürlich da profitiert haben vom Rassismus innerhalb der Gesellschaft. Ja. Und dann auch mehrere weitere Leute von Ärzten, Anwälten und auch Polizisten mit direkt involviert waren in diese Morde. Mhm. Also zum Beispiel werden da auch zwei Ärzte gezeigt, die quasi immer die Leichen der indigenen Leute untersucht haben und quasi dafür gesorgt haben, dass da keine Fragen mehr gestellt werden. Naja, die waren von Anfang an auch mit dabei und genauso funktioniert. Es gibt auch so eine kleine Szene, wie so ein kurzer Umzug durch die Hauptstadt in Oklahoma da zieht, also diese, es ist mehr eine Kleinstadt, so eine typische Westernstadt, so ein bisschen wie die aussieht, aber das ist zumindest, wo die meisten Leute da ihre Häuser haben. Da ist so ein kleiner Umzug, der wird gar nicht groß gezeigt, der findet so im Hintergrund statt, aber das ist der Kuckucksladen, der da gerade durchzieht. Da geht die Capri auch kurz so durch diesen Kuckucksladenzug, wo die kurz da eine Rede halten. Und da sieht er dann auch, dass da einer der Banker, der halt bestimmt, ob die indigenen Leute jetzt ihr Geld bekommen oder nicht, auch bei dieser Veranstaltung ist. Und er grüßt ihn dann so. Und mehr braucht es eigentlich schon gar nicht. Ne? Da brauchst du es nicht groß erklären, wie dieses System funktioniert, weil es zeigt sich einfach da schon, wo die alle sind. Und es gibt auch später noch Szenen, die da sehr schön zeigen, dass sie natürlich alle da mit dem Boot waren, alle davon profitiert haben. Deswegen finde ich das auch eine sehr faszinierende so Darstellungsart und Weise, wie man das dann machen kann. Und trotzdem schafft es Scorsese, also man muss natürlich das mögen, dass es sehr ruhig erzählt ist. Und anders als bei Oppenheimer, wo man sagt, 3 Stunden.
Ist auch lang.
Lang, aber also habe ich gar nicht jetzt so gemerkt, weil es ist halt mit Tempo erzählt. Da das Sitzfleisch merkst du schon hier deutlich mehr. Mhm. Und weil auch alle Charaktere so alle so ein bisschen mehr miteinander reden. Mach's mal hier, mach mal das, geh mal darüber und dann machen wir mal das so. Und auch gerade die DiCaprio, das spricht auch die ganze Zeit, zum Beispiel Unterkiefer. Macht er schon. Er ist auch in seinem Akzent natürlich, in diesem Bible Belt Stil redet er auch und dann macht er die ganze Zeit so den Unterkiefer schon vorne und dann redet er noch so ein bisschen. Das muss man ein bisschen mögen. Wie gesagt, er hat da wirklich nur eine Szene, wo er so ein bisschen ausrastet, ansonsten muss man sich da schon sehr was suchen, wo er so zwischen den Zeilen lesen. Aber Scorsese schafft es dann trotzdem so in 2, 3 Szenen, wenn dann die Morde gezeigt werden, auch wenn die so fast schon erbärmlich, wie gesagt, dargestellt sind, dass dann trotzdem manche Gewaltszenen, die treffen dich dann schon. Mhm. Da gibt es dann kurze Exzess in der Gewalt, ganz, ganz kurz, wirklich, oder mit einem Kameraschwenk oder mit einer, wo das Make-up sich nochmal ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, dass das die Auswirkungen eines Kopfschusses auch nochmal dargestellt werden. Mhm. Und dann, das ist nichts, was, also das soll nicht beschönigend oder so sein. Ne? Das hat ja auch schon Irishman so ein bisschen gemacht, wo diese Morde auch ganz schnell passiert sind, wo du Charakter sich umgedreht hat, der andere hat dann eine Waffe gezogen, den Kopf geschossen, der Körper kippt um und ist vorbei, Wegschnitt. Ich finde dann aber trotzdem, dass dann in diesen kleinen Szenen, dass dann trotzdem einen sich trifft. Und weil man natürlich gerade mit Lily Gladstones Charakter Molly, die natürlich dann den gesamten emotionalen Tragweite spürt, die dann auch am meisten optisch leidet darunter oder auch innerlich leidet und das auch zeigt, da merkt man dann schon, das ist ja nicht irgendwie, wird nicht versucht, die Gewalt irgendwie beiseite zu schieben. Mhm. Aber das ist auch ein großer Kritikpunkt, auf jeden Fall, über den man auch sprechen muss bei diesem Film. Denn was ich auch sehr faszinierend fand, bei der Premiere des Films, hat sich auch einer der, weil hier wird natürlich auch die indigene Osage-Sprache gesprochen im Film, weil natürlich auch viele indigene Leute hier zu Wort kommen und auch deren Stammesstrukturen gezeigt werden. Das heißt, die reden dort auch in ihrer Muttersprache. Deswegen gab es da auch einen Consultant, also einen Berater für diese Sprache. Das war Christopher Cote, heißt er. Er ist auch selber Mitglied des Osage-Stammes, die es bis heute auch gibt. Und der hat während der Premiere des Films sehr offen darüber gesprochen, wie er diesen Film findet, als Betroffener oder Nachkomme von Betroffenen dieser Morde. Und er hat gesagt, dass Scorsese einen sehr guten Job gemacht hat mit diesem Film, aber er ist trotzdem sehr konfliktet, so hat er das ausgedrückt, weil der Film ist nicht für Osage-Leute gemacht. Der ist für ein weißes Publikum gemacht. Ne? Die Osage-Leute sind nur Opfer in diesem Film. Lily Gladstones Charakter ist nur ein Opfer. Mhm. Sie darf selber als Figur, hat sie keine Agenda in dem Sinne. Sie darf nicht selber wirklich Aktionen ausführen, sondern ihr passieren bloß Sachen. Mhm. Ne? Sie hat bloß sehr wenige Momente, wo sie selber handeln darf. Im Film. Und das ist natürlich auch eine Frage. Die Osage-Leute wussten das natürlich auch größtenteils, weil hier geht es natürlich auch sehr um die Heiratsversuche der Männer oder wie das auch geglückt ist. Aber viele Frauen wussten natürlich auch, dass wenn da wieder ein junger Mann kam und den Avancen gemacht hat, der will nur das Geld. Die haben das natürlich teilweise trotzdem gemacht, weil die, muss man sich, das zeigt der Film, ohne es zu sagen, aber zeigt er natürlich auch, dass sie natürlich auch ein scheiß Leben einfach hatten, selbst wenn die reich waren, weil die natürlich nicht frei über das Geld verfügt hatten und sie hatten nichts. Sie durften ja auch nicht richtig arbeiten, sie durften auch nur in ihrem Reservat bleiben. Wenn die psychisch denen irgendwie schlecht ging, dann wurde denen nicht geholfen und sie wurden quasi auch von allen Seiten schlecht behandelt und rassistisch benachteiligt. Ja. Das heißt, sie hatten auch ein gutes Leben und da war dann immer auch dieser Wunsch, dass dann vielleicht diese Heirat vielleicht was verändert oder dass vielleicht diese Liebe, die vorgespielt wird oder vielleicht sogar echt ist, schon was bedeutet. Deswegen muss man denen da vielleicht auch gar keine Vorwürfe machen, aber das ist natürlich schon eine Diskussion. Aber das ist natürlich, was im Film jetzt nicht so groß im Vordergrund steht und die Osage-Leute, wie gesagt, nur Opfer sind. Du hättest den Film auch über die Perspektive von Lily Gladstones Charakter erzählen können, aber hier ist natürlich der Point of View, wie wir den Film erleben, ist Leonardo DiCaprio.
Ja. Ich meine, ich glaube, was man da ich verstehe die Kritik total, ne? Am Ende, das ist ein Film über ein Verbrechen, vor allem, oder über mehrere Verbrechen, vor allem an indigenen Menschen. Und die Hauptrolle spielt wieder ein weißer Mann. Auf der anderen Seite, ne, das ist jetzt auch ein Thema, dem hätte sich in der Form wahrscheinlich niemand anders, außer jemand mit dem Namen Martin Scorsese, auch ein weißer Mann, annehmen können. Und wenn der dann angefangen hätte, aus ihrer Sicht eine Geschichte
zu erzählen, kannst du auch zu kritisieren, ja.
Kann man auch kritisieren. Ne? Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch anderen Leuten sozusagen mit dem Namen die Chance. Es ist eine total schwierige Diskussion. Also,
ne? Du wirst auch nie die perfekten Middleground, oder Mittelweg irgendwie finden, weil du musst irgendwo reduzieren, dich für was entscheiden. Damit wirst du der Geschichte irgendwie immer nie hundertprozentig gerecht werden. Weil wie willst du das auch?
Und und gerade wenn du, also gerade die Opfer sozusagen, also ich sag mal, das ist ja auch generell, wir haben auch schon oft über True Crime gesprochen und ich habe dann für unsere Kategorie, was es sonst noch gab, auch noch was True Crime-iges, das ist ja ganz oft die Kritik, dass es immer oft auch aus Tätersicht erzählt wird, oder dass zumindest ein Fokus auf den Täter gelegt wird. Wie willst du das auch groß anders machen? Ich meine, man muss auch, True Crime ist auch irgendwo Unterhaltung, auch Kino ist natürlich Unterhaltung, du kannst natürlich auch sagen, hey, wir machen jetzt wirklich was mit Unterhaltung nicht mehr viel zu tun hat und dann guckt sich es vielleicht auch keiner an, sagen wir es mal so. Aber das ist bei True Crime, das ist ein Problem des Genres auf jeden Fall auch. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist auch True Crime, der Film. Logischerweise ist es True Crime.
Das ist ein sehr gutes Stichwort.
Ja.
Jetzt kann man nochmal über die letzten 5 Minuten des Films sprechen, weil die sind nochmal super interessant, was gerade dieses Thema True Crime und Ausbeutung eines Unterhaltungsprodukts von realen Straftaten, Morden, Vergehen angeht. Das diskutiert der Film doch mal direkt. Ich würde sagen, wenn ihr nicht ganz so spoilerempfindlich seid, dann ist es okay, wenn ihr das jetzt von mir hört, was dort passiert. Dann ist mal ganz interessant, weil der Film am Ende die letzten 5 Minuten noch mal erklärt, hey, guckt euch mal die Geschichte aus der Perspektive an. Oder wir sind uns dessen bewusst. Wie ihr das genau macht, erzähle ich gleich. Wenn das für euch kein Problem ist, dann hört euch das gerne an. Ansonsten, ich kann auch verstehen, wenn ihr sagt, ich will auch absolut ohne Vorwissen da rangehen.
Gut, wir sehen uns dann.
Mach's gut. Lukas kommt wieder. Ich hab's vorher abgesprochen. Ja, Lukas habe ich schon abgesprochen, dass es okay ist.
Ich werde diesen Spoiler aushalten.
Ansonsten könnt ihr euch auch dann jetzt abschalten. Dann kommt das später nochmal hinzu. So, dazu. So, jetzt ist alles passiert, die Morde sind passiert. Es gibt dann auch eine Gerichtsverhandlung natürlich, wo dann am Ende, denn nämlich lustigerweise, es basiert ja auch auf einem Sachbuch, das Ganze, weil das ja auch echt passiert ist. Und das war natürlich auch einer der ersten Fälle, die das FBI worum sich dann das FBI gekümmert hat. Das war nämlich erst zu diesem Zeitpunkt ganz, ganz jung. Das wurde erst befand sich sozusagen gerade in der Gründungsphase. Das war sozusagen einer der ersten Fälle, die dort wirklich behandelt wurden. Das spielt aber im Film nicht so eine große Rolle. Tatsächlich im Buch ist das wohl deutlich größer aufgearbeitet, was das für eine Rolle damals gespielt hat. So, aber das FBI hat nämlich relativ früh schon angefangen, nämlich dann schon in den 40er, 50er Jahren, ihre Fälle, einige ihrer wichtigsten, berühmtesten, größten Fälle, für Radioshows offenzulegen. Okay. Die haben dann quasi Radiosendungen Akten geliefert, was dort passiert ist. Also es waren dann abgeschlossene Fälle und daraus haben Radiosendungen True-Crime-Formate gemacht. Also die haben da wirklich auch schon angefangen, so wie wir es heute kennen, natürlich noch mit anderen Mitteln und so, das erzählt ein bisschen, aber größtenteils True-Crime-Geschichten zu erzählen. Und der Film endet damit, dass wir einer Live-Radioshow beiwohnen. Mhm. Also wirklich in einem Theater mit 200, 300 Leuten, die sich dort eine Theatershow anschauen. Aber dort wird nicht was nur so körperlich vorgespielt, wie man es kennt, sondern wirklich Leute mit Mikrofonen. Und dann wird dann auch so Sound eingespielt. Also wird gesagt, hier, der FBI-Agent hat dort angerufen. Und dann hast du irgendeinen Typ, der für die Soundeffekte zuständig ist, auf der Bühne, der dann so ein Telefon nachmacht oder so ein Telefon bei sich hat und dann dieses Geräusch nachmacht, dass jetzt jemand eine Nummer gewählt wird. Ja. Oder der indigene Person, die hier gestorben ist, die war irgendwie alkoholkrank und dann hast du wird ein Geräusch gemacht, wie jemand Wein in ein Glas einfüllt. Mhm. Auch so quasi ein Live-Hörspiel hast du quasi beigewohnt. Und das gab es halt, wie gesagt, schon relativ früh, haben halt FBI angefangen, das sozusagen freizugeben, diese Akten haben halt dann. Unterhaltungskünstler haben dann daraus eine Sendung gemacht, die man sich hier angeschaut hat. Und das ist ja schon mal einerseits faszinierend, wie früh das angefangen hat. Und das ist natürlich auch ganz interessant, dass hier der Kinozuschauer, der sich einen Film darüber angeschaut hat, wie Morde halt in ein Unterhaltungsprodukt gegossen werden, jetzt nochmal sieht, wie das schon halt früher angefangen hat und wie das dann sozusagen doppelt kommentiert wird. Das gab's ja auch schon, hat Scorsese auch schon in Wolf of Wall Street gemacht, wo am Ende Jordan Belfort einem Publikum erzählt, wie man halt Geld verdient, wie man erfolgreich wird. Und das sozusagen, da ist Scorsese das Kinopublikum spiegelt, in dem Publikum im Film. Und genau das passiert halt hier in Killers of the Flower Moon auch. Wir sind ja auch dieses Publikum, was einem Live-Hörspiel zuhört. Und ist das okay? Weil dann erzählt nämlich auch dieses Live-Hörspiel am Ende, was ist mit den Leuten passiert? Und das ist natürlich ganz lächerlich. Die haben teilweise nur 5 oder 10 Jahre Strafe bekommen, Freiheitsstrafe bekommen und sind dann teilweise noch früher, sind dann wieder rausgekommen wegen guter Führung. Mhm. Und das ist ganz lächerlich. Und tatsächlich Lily Gladstones Charakter, also Molly, über die wurde nie gesprochen. Die wurde auch in allen Zeitungsannoncen über die Fälle oder alle oder in dieser FBI-Ermittlung hat die nie eine große Rolle gespielt, obwohl die als eine Person am meisten darunter gelitten hat, weil, wie gesagt, viele ihrer Familienmitglieder da gestorben sind. Und die hat quasi das Opfer, das eigentliche Opfer wurde immer ausgeblendet. Mhm. Und das macht dann dieses Live-Hörspiel, in dem halt so eine Person dann vorgeht und dann halt auflistet, das war Molly Burkhardt, der ist das und das passiert, sie ist dann und dann gestorben, es hat nie eine Rolle gespielt. Und wer macht das? Das macht Martin Scorsese, der dann in einer Gastrolle auftritt und das vorliest, was hier Molly Burkhardt passiert. Also das finde ich schon eine sehr clevere Art und Weise, das nochmal direkt anzusprechen und sich darüber bewusst zu sein und das zu reflektieren, dass so ein Unterhaltungsprodukt halt Grenzen hat, Kürzungen vollzieht und das True-Crime-Formate diesen Fehler haben, was wir gerade schon besprochen haben. Und das finde ich schon eine ganz coole Art und Weise, dass der Film so aktiv anspricht und uns selber nochmal das reflektieren lässt, hey, wie sind ja gerade dieses Publikum, was sich das anhört? Und du merkst natürlich, das ist so eine 3-4-Minuten-Sequenz, wo du kurz eine Zusammenfassung dieses 3,5-stündigen Films nochmal siehst, wo nochmal diese Morde nochmal rekreiert auf der Bühne durch ein Hörspiel rekreiert werden. Und da findet natürlich auch wieder Verkürzung statt. Da wird es nochmal dramatisiert. Das ist aber immer ganz krass. Ja. Ne? Da ist es wieder genau das, was Scorsese eben in seinem Film nicht machen wollte. Aber natürlich ein Stück weit natürlich wieder schon wieder gemacht hat. Mhm. Und deswegen finde ich dann diese letzten 5 Minuten nochmal super interessant, dass das so nochmal aktiv angesprochen wird. Deswegen ist es auf jeden Fall ein kluger Film. Aber es ist auch natürlich ein schwieriger, langweiliger Film. Irgendwie auch ganz bewusst langweilig. Deswegen, der ist nichts für jeden. Mhm. Aber nochmal, wer damit irgendwas anfangen kann, mit Scorsese anfangen kann, auch mit seinem Spieltag. Also gerade wenn euch das Irishman auch gefallen hat, der auch schon so lang war und auch Gewalt schon so oder so reflektiert darüber nachgedacht hat. Mhm. Wenn euch das auch etwas so sagt, dann wird, glaube ich, Killers of the Flower Moon auch was für euch sein.
Okay. Sollte auch nicht so lange dauern, bis ihr den irgendwo schauen könnt. Und mit irgendwo meine ich bei Apple. Mhm. Denn es ist ja ein Apple-Film.
Richtig.
Auch sehr spannend. ein von Apple produzierter Film, der dann jetzt in die Kinos kommt, weil man das auch so möchte und ja, sicherlich
Apple
auch
macht dann eine andere Strategie als die anderen, die auch große Filme teilweise finanzieren, aber die kommen dann halt nur ganz kurz im Kino oder nur ganz, ganz wenigen Kinos, damit man halt die Oscars sich ein bisschen abgreift. Ja. Aber es ist kein Kinofilm, aber Apple sagt wirklich,
wir machen Kinofilm.
Wir machen Kinofilm.
Und wir unterstützen auch das Kino dadurch, ganz offensichtlich und unterstützen auch den Kinostart tatsächlich. Klar, die verdienen damit natürlich auch Geld. Logischerweise sind da halt ein Studio, ne? War jetzt auch großes Interview bei Beats One, also dem Apple Music One, also dem Radio von Apple im Prinzip mit dem größten Host Zane Lowe und Martin Scorsese einfach so. Ja. Ne? Also das ist schon eine andere, wie du sagst, Strategie. Aber demnächst dann sicherlich auch für die Abo-NutzerInnen.
In 4, 5, 6 Monaten ist es dann.
Bestimmt. Und ich weiß gar nicht, bestimmt dann auch kaufbar über iTunes gleich, denke ich.
Wahrscheinlich, ja. Aber es ist auch super interessant, ne? Scorsese ist ja auch einer der lautstärksten Kritiker von Streaming-Diensten und auch gerade von Marvel. Mhm. Immer wieder sehr bekannt geworden. Aber er hat selber jetzt schon mit Netflix einmal und jetzt mit Apple einmal.
Bestimmt, zwei Irishman war Netflix, ne?
War Netflix, genau. Jetzt halt Filme gemacht, große Filme. Mhm. Und er zeigt halt, oder sagt dann irgendwie, ja, irgendwie nur noch dort kann ich meine Filme machen, weil das ist auch, der hat 200 Millionen gekostet tatsächlich, was ich auch krass finde. Ist natürlich, ne, die historische Ausstattung, du hast wahrscheinlich wohl da einfach auch wieder eine Kleinstadt aus dem Nichts aufgebaut, aber finde ich auch schon krass, weil ich hätte auch gedacht, 100 Millionen, okay, aber 200 Millionen, krass, aber gut, weil jetzt auch bei Irishman, der war auch so teuer, aber da hast du natürlich dann diese Verjüngungstechnologie, die da eingesetzt wurde, das hast du jetzt in dem Film nicht, aber da vielleicht haben da auch die Stars ein paar bisschen Geld noch abgekommen an Gage.
Vielleicht wurden auch die Leute besser bezahlt.
Oha, das kann natürlich auch sein.
Naja, Streik läuft auch noch.
Genau. Gut, deswegen werden wir jetzt erstmal so, würde ich sagen, weit durch mit dem Film. Wie gesagt, super interessant, aber auch schwierig. Es ist kein Entertainment Scorsese, wirklich ein Spätwerk eines alten Mannes, der nochmal über sein Schaffen nachdenkt. Was er bisher gemacht hat.
Vielen Dank für die Vorstellung. Dann würde ich sagen, knüpfen wir gleich an mit der schon angekündigten Kategorie, was gab es sonst noch? Und eben sind bei True Crime, denn Netflix hat eine neue True Crime-Serie rausgebracht über den Fall Jens Söring. Wem das nicht sagt, kann gerne mal nicht diese Serie gucken. Also, ich habe sie nicht gesehen. So, was man liest, Netflix ist wieder in die Kritik geraten. Mal wieder mit was True Crimigen. Ne? Also, diesmal ist es diesmal ist es eine Doku-Serie vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht, ob es schon ein Jahr eher ist. Da hatten wir auch drüber gesprochen und eine Folge gemacht. True Crime hat große Probleme. Kann man sich auch nochmal anhören, verlinken wir in den Shownotes. Da kam was über Jeffrey Dahmer, den Serienmörder, raus, die auch sehr aus seiner Perspektive seine Geschichte erzählt, die Opfer komplett ignoriert im Prinzip. Und bei Dahmer ist es jetzt so, also wie gesagt, Netflix-Serie gerne angucken, eigene Meinung bilden, aber wir setzen trotzdem mal noch zwei Links in die Shownotes für die kritische Einordnung. Einen tatsächlich von den KollegInnen von ZAPP, dem Medienmagazin vom NDR. Die haben nochmal zusammengefasst, warum dieser Fall Jens Söring ist, wenn man das schon hört, ist Deutscher. Sohn von deutschen Diplomaten, glaube ich, der in den USA die Eltern seiner Freundin umgebracht hat. Und das kann man ohne Konjunktiv sagen, denn Jens Söring ist ein verurteilter Doppelmörder.
Korrekt.
Punkt.
Das sollte man nicht vergessen. Das wird von vielen Medien gerne mal vergessen, weil er ist jetzt auf freien Fuß.
Ja, er ist, ich weiß gar nicht mehr, er ist früher rausgekommen. Das war auch großer Medien. 2019, nagelt mich nicht fest, ist in den Dokus alles nochmal kurz zusammengefasst. Also wie gesagt, ZAPP war der eine Link, der andere Link ist eine Podcast-Serie, wer die Zeit hat, eine sehr gute Podcast-Serie von RTL auf RTL Plus, also bei dem Audio- und Videoportal von RTL zu hören, die ganz genau aufdröselt, wie das System Söring, so heißt auch der Podcast, funktioniert, und zwar nämlich über einen sogenannten Freundeskreis und Bücher und Kontakte zu Journalistinnen, immer wieder auf diesen Fall aufmerksam machen, aber offenbar so, wie Jens Söring das möchte, denn er bestreitet, dass er immer noch, also er sagt, er ist unschuldig, das ist seine Position, und das ist, wie du sagst, von vielen Medien jahrelang so übernommen worden, wird es auch teilweise immer noch, oder zumindest wird dieses Urteil, dieses amerikanische Urteil, sagen Leute, die damals ermittelt haben, zu Unrecht in Zweifel gezogen. Also wie gesagt, guckt euch das gerne alles an, aber vielleicht ist es ganz gut, bei diesem Fall nicht unvoreingenommen, also immer unvoreingenommen, aber nicht ohne Vorwissen an diesen Fall ranzugehen.
Aber weißt du, ob diese Netflix-Serie dann genau in dieses da reinpassen, dieses System, Syring?
Ich kann es nicht einschätzen. Ich habe nur schon wirklich vernichtende Sachen gelesen. Okay.
Ich habe nur den Trailer auch gesehen und dachte mir sofort, das ist direkt aus diesem Netzwerk entstammend, wo er natürlich größtenteils als Opfer dargestellt oder die Zweifel auf jeden Fall gesät werden. Und auch diese Faszination, aber er könnte trotzdem Doppelmörder sein, aber jetzt ist er ja irgendwie auch wieder auf freiem Fuß, dann muss er schon viel passen. Also er kriegt natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit und am Ende sehr viel Geld. Für dieses, der ist jetzt einfach eine Medienpersönlichkeit, der davon lebt, dieser Verurteilte, aber vielleicht ja doch nicht Doppelmörder zu sein.
Und man muss auch sagen, ne, auch weil man das in Deutschland immer so mit, also irgendwie so komische Mixtur aus, das wird auch in dieser Zapp-Doku nochmal ganz gut erwähnt, man hat durch diverse True-Crime-Formate immer so eine Skepsis gegenüber dem amerikanischen Justizsystem. Mhm. In vielen Fällen sicherlich auch zu Recht, aber es ist A, trotzdem ein rechtsstaatliches Justizsystem und B, also es gibt natürlich auch berechtigte Kritik daran, ne, keine Frage. Und B, erkennen wir auch in Deutschland diese Urteile an. Ne? Also er ist ein Doppelmörder und er hat auch 33 Jahre in Haft gesessen. Also es ist jetzt nicht so, dass er wurde eher entlassen, aber in Deutschland heißt eher entlassen, früher als 15 Jahre entlassen im Prinzip. Bei uns dort ist es eben, er hat glaube ich zweimal lebenslänglich gekriegt irgendwie. Ne?
Und er hat es ja auch eine Zeit lang zugegeben, dass er es gemacht hat, oder?
Es gab Geständnisse, ich glaube sogar mehrere Geständnisse von ihm. Und die sind widerrufen worden und so weiter und so fort. Also ist auf jeden Fall ein interessanter Fall.
Ja. Ne, aber da dann vielleicht...
Unter True-Crime-Gesichtspunkten.
Man kann sich da wahrscheinlich die Netflix-Serie auch anschauen. Aber wie du gesagt hast, mit Vorwissen. Aber dann vielleicht auch, wenn man dann das Thema eingestiegen ist, dann kann man sich noch ein bisschen mehr anschauen. Das vielleicht nicht nur als einzige Quelle nutzen, weil die wird wahrscheinlich etwas einseitig sein. Ja.
Also den Podcast kann ich sehr empfehlen und die Zapp-Doku kann ich auch sehr empfehlen für die nicht so viel Zeit haben. Gut, soviel zu dieser Serie. Dann gibt es einen neuen Trailer von Godzilla Minus One, Trailer 2. Also wir machen ja nur ganz selten, erzählen wir über neue Trailer, aber ich wollte nur sagen.
Aber wenn es um Godzilla geht,
dann muss ich das wenigstens erwähnen. Ja. Findet ihr auch in den Shownotes natürlich. Am 1. Dezember in Japan. Ich glaube, einen deutschen Release gibt es noch nicht. Again, ich würde es mir gerne in IMAX anschauen, muss ich sagen. Der ist ja in IMAX.
Aber das wirst du, glaube ich,
abwarten.
Abzwacken können.
Abwarten. Weiß ich Prag. Nicht. Ich hoffe auf Prag.
Aber ist ja cool, ja.
Dann vielen Dank an Antje für den Link zu einer Gruselstudie. Die will herausgefunden haben, das Projekt Science of Scare will anhand mit 250 ProbandInnen erfunden haben, also die haben sich gefunden haben, die haben sich 40 Horrorfilme angeschaut und haben dann sozusagen die maximale Herzfrequenz gemessen und die durchschnittliche Herzfrequenz und daran eben jetzt festlegen wollen, welcher der gruseligste Horrorfilm ist. Und wir fangen mal hinten an, auf Platz 3 ist Insidious 2010. Hey. Ja, auf Platz 2 ist Sinister von 2012. Hey. Und auf Platz 1 ist Host von 2020. Host habe ich nicht gesehen, die beiden anderen, sorry, finde ich auch echt nicht so gut. Host gibt es nirgends. Also wenn jemand von euch weiß, wo man Host schauen kann, ist aus dem Internet gelöscht. Ich weiß nicht, also wüsste ich jetzt nicht, leider. Das ist dieser, glaube ich, der via Zoom stattfindet.
Der von 2020 ist, ne? Das komische ist
dann so. Platz 4 Conjuring, finde ich auch lame. Und weißt du, wann erst der echt beste Horrorfilm kommt, nämlich It Follows? Erst auf Platz 7.
Und das, also wenn man sich sowieso schon jetzt schon angehört hat, ist irgendwie alles sehr moderne Filme. Mhm. Ist auch schon komisch, weil es gibt eine lange Reihe von guten Horrorfilmen, die auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Die sind irgendwie da gar nicht vorkommen. Man hat da irgendwie nur 40 Filme überhaupt quasi im Testen freigegeben. Und das sind natürlich, dann können nicht alle Horrorfilme sein und offensichtlich hat man da auch nicht so gute angezeigt. Und es gibt natürlich, und man kann natürlich sagen, dass diese Möglichkeit über eine Herzfrequenz Grusel zu messen, ist natürlich auch nicht perfekt, weil es gibt natürlich auch Art von Horror, der ist auch furchtbar und schlimm, aber da hast du vielleicht nicht so eine hohe Herzfrequenz.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Es sind auch wirklich Klassiker getestet worden. Der Exorzist zum Beispiel war auch dabei oder Nightmare on Elm Street von 84 oder 28 Days Later und so. Filme, wo wir wahrscheinlich sagen würden, das sind gute Filme. Also vor allem Der Exorzist ist ja wirklich ein maßgeblicher Horrorfilm. Wobei ich sagen muss, wenn man natürlich sagt, okay, das Herz muss schneller schlagen, ja gut, dann haben natürlich modernere Filme, die mit modernen Mitteln und Jumpscares und was weiß ich erzählt sind.
Da hätte bestimmt Smile hätte da bestimmt auch ganz, wäre ganz weit oben gewesen.
Ich fand so ein Schmutzfilm. Ich fand den gut. Okay, das wollte ich noch kurz erwähnen, weil Halloween ist zwar rum, aber noch nicht so hundertprozentig ganz. Und ich glaube, das war's, oder?
Ja, es gab nur eine traurige Nachricht. Ah, ja. Matthew Perry ist
gestorben. Ach ja, oh, das habe ich vergessen. Ja.
Friends-Darsteller, der auch wahrscheinlich, ich glaube, weiß man schon, ob Suizid begangen wurde, weil er wurde ja zumindest, also es sieht zumindest danach aus, was man zumindest bisher gehört hat. Hat er auch jahrelang unter Drogenmissbrauch oder war drogensüchtig oder gelitten, da auch sehr offen drüber gesprochen, hat er auch vor einem Jahr oder einem halben Jahr auch seine Biografie veröffentlicht. Deswegen, das ist super traurig, dass er das letztendlich dann dagegen dann wahrscheinlich verloren hat. Mit 54. Aber er war ja am Ende für, vor allen Dingen für Friends dann bekannt.
Ja. Ja. Gut, damit sind wir durch mit dem Filmmagazin für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, vielleicht mit Gast. Zu einem Thema, das ihr vorgeschlagen habt, oder zumindest einer von euch. Ansonsten hören wir uns trotzdem wieder.
Ja,
Wir finden schon zusammen. Macht, wie ihr schafft. Wir sehen uns.
Macht, wie ihr schafft, auch schön. Tschüss.
Ciao.